Ach so, gut, langsam mal. Gut. Ich mache noch einmal eine kurze Einleitung. Der Galaterbrief besteht aus drei Teilen. Erstens der persönliche Teil. Dort wird die Herkunft des Evangeliums erklärt. Im zweiten dogmatischen Teil, ab Kapitel 3, wird das Evangelium selber erklärt. Und im dritten praktischen Teil, ab Kapitel 5, wird erklärt, was das Evangelium, also die gute Botschaft von Gott her, was Gott für uns getan hat, wie das, welche Auswirkungen das in unserem Alltag hat. Der Schlüsselvers vom Galaterbrief ist, für die Freiheit hat Christus uns befreit, steht nun fest und lasst euch nicht wiederum unter einem Joch der Knechtschaft halten. Galater 5, Vers 1. Das Thema des Galaterbriefes ist unsere Freiheit in Jesus Christus. Wir kommen heute zum zweiten Teil der Galaterbriefauslegung. Wir werden das erste Kapitel beenden und mit dem zweiten Kapitel beginnen. Es geht darum, dass das Evangelium, im Galaterbrief, dass das Evangelium uns befreit. Das Christentum ist keine weitere Religion. Es ist ein lebendiges Verhältnis zu unserem himmlischen Vater. Paulus gründete im Gebiet von Galatien Gemeinden, predigte das Evangelium. Und das Evangelium ist das, was wir brauchen. Es ist Gottes Plan zu unserer Erlösung, Gottes Plan zu unserer Heiligung, Gottes Plan zu unserer Vollendung. Es dient zu unserer Tröstung. Alles baut auf dem auf, was der Herr Jesus für uns getan hat. Es ist der Schlüssel für dein Leben und der Schlüssel dazu, wie du im Glauben wachsen kannst. Der Herr Jesus starb für dich. Er trug am Kreuz deine Sünden und deinen ganzen alten Sündenleib. Und so ist Gemeinde entstanden, dass Menschen vertraut haben, was Gott für sie getan hat und dass das praktische Konsequenzen in ihrem Alltag hatte. Ganz wunderbar, große Freude. Und jetzt hatte natürlich der Teufel das Interesse, diese Gemeinden wieder zu zerstören. Und er hatte dazu ein Mittel gehabt, nämlich er hat falsche Lehrer in die Gemeinde reingeschickt. Und diese Lehrer haben gesagt, das, was vom Kreuz, was ihr vom Kreuz gehört habt, das ist alles schön und gut. Aber eins fehlt euch noch, um in der Heiligung zu wachsen. Ihr müsst wieder die alttestamentlichen Gesetze tun. Was ihr noch braucht, ist die Beschneidung und das Halten von Feiertagen. Und wenn ihr das tut, dann seid ihr richtige Gläubige. Ja, gestern waren ja auch die beiden mormonischen Missionare bei uns und sie haben gesagt, ja, zusätzlich weißt du eigentlich, dass es keine Vollmacht mehr gibt für die Taufe. Da habe ich gesagt, nein, Jesus Christus allein genügt. Jeder, der kommt mit, du brauchst Jesus und ist ein Irrlehrer und hat ein falsches Evangelium. Sie haben es schnell erkannt, wir haben das Gespräch freundlich beendet, sie sind weitergezogen. Aber ich konnte ihnen vielleicht durch Gottes Gnade ein Zeugnis sein. Und damit werden die Gläubigen wieder zurückgeführt zu einer Religion, wo der Mensch wieder etwas verdienen muss mit seiner Leistung. Paulus war verwundert, dass die Gläubigen sich so leicht vom Evangelium abbringen lassen. Er sagt, ich wundere mich, wie kann das sein? Und jetzt kommen wir direkt zur Galater 1, Vers 20, da wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und da heißt es, was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Paulus benutzt jetzt fast einen Schwur. Er sagt, Leute, ich stehe vor Gott und da kann ich nicht lügen. Es ist wirklich so. Und lieber Hörer, du stehst heute auch vor Gott. Vor dem Gott, der dich durchschaut, der alles weiß. Er weiß, was wir im Internet uns anschauen. Der weiß unsere heimlichen Gedanken. Der weiß um unsere ganze Bitterkeit. Der weiß um alle unsere, der kennt uns besser, als wir uns selbst uns kennen. Und vor diesem Gott kannst du heute ehrlich sein. Du kannst ehrlich sein mit deiner Sünde. Du kannst ihm sagen, was du keinem Mensch sagen kannst. Du kannst ihm die Dinge sagen, für die du dich vielleicht schämst. Du stehst jetzt nicht vor mir, du stehst vor dem lebendigen Gott, der mit dir reden will und deine Hand ergreifen will, der Lösung hat für dich und Erlösung hat für dich. Und Paulus sagt, ich stehe auch vor Gott und deswegen lüge ich euch nicht an. Vers 21, darauf kam ich in die Gegend von Syrien und Sizilien. Wir lernen im Galaterbrief viel über die Biografie von Paulus. Er war also kurz in Jerusalem, nur 15 Tage, sah dort Petrus und Jakobus und ging dann wieder gleich zu den Heiden. Paulus hatte es nicht darauf abgesehen, in Jerusalem eine bedeutende Rolle zu spielen unter den Aposteln. Er ging dann wieder zu den Heiden. Und Vers 22 sagt uns, ich war aber den Versammlungen von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Also er hat sich gar nicht in die Arbeit der anderen Apostel eingemischt. Ja, die meisten Gläubigen in Jerusalem haben den Apostel Paulus nicht gesehen. Unbekannt. Und jetzt Vers 23. Sie hatten nur gehört, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zerstörte. Die Gläubigen hörten von der wunderbaren Bekehrung von Paulus. Sie hörten, dass bei Gott kein Ding, sie sahen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Mensch, der uns mal verfolgte, der uns in die Gefängnisse gebracht hatte, der seine Zustimmung zur Ermordung unserer Geschwister gab, der ist jetzt ein Prediger des Evangeliums. Gott macht aus Verfolgern Bekenner. Und wie immer deine Vergangenheit war, er kann es gut machen. Er kann aus dir ein Werkzeug machen. Ein Werkzeug für seine Gnade. Er gebraucht den Schmutz deines Lebens zu seiner Ehre. Vers 24, und sie verherrlichten Gott an mir. Gerade weil Paulus so ein Christenverfolger war und jetzt zum Glauben gekommen ist, hat Gott noch mehr Ehre bekommen. Gott kann aus einem Verfolger einen Bekenner machen und Gott kann etwas aus deinem Leben machen. Denn es ist nicht deine Kraft, sondern es ist seine Macht, der sich in dir verherrlichen will. Gerade in der Dunkelheit ist ein kleines Licht schon sehr hell. Und gerade auf einer der dunklen Vergangenheit von Paulus zeigt sich Gottes Macht und das Evangelium an ihm. Gott wurde verherrlicht. Und wenn der Herr dich erlöst, dann sieht man sein Werk an dir. Und er möchte sich auch in dir verherrlichen. Und auch in deine dunklen Stunden wirst du sehen, sein Licht genügt. Seine Gnade genügt in meiner Ohnmacht und in meiner Schwachheit. Und seine Gnade findet dich in den tiefsten Tiefen deines Lebens. Es schreibt jemand von John Bunyan, dem Autor der Pilgerreise. Er war der allergrößte Sünder. Er fluchte Gott. Er ging zwar zur Kirche und läutete im Turm die Glocken, aber sobald sich die Tür wieder öffnete, ist er der Erste beim Glücksspiel. In der Dorfschenke lacht keiner so laut und ausgelassen wie John Bunyan. Eine Gruppe von Leuten besucht da eine Gebetsversammlung, aber niemand verflucht sie so schändlich wie John Bunyan. John Bunyan ist der Redelsführer bei jeder Gottlosigkeit und ein Ratgeber bei allen Lastern. Und wenn etwas Gottloses ausgeführt wird, wenn etwas Böses verübt wird, John Bunyan ist immer dabei. Aber jetzt steht jemand vor Gericht, wegen seines Glaubens. Und derjenige sagt, das ist John Bunyan, wenn ihr mich heute aus dem Gefängnis entlasst, will ich mit Gottes Hilfe morgen wieder das Evangelium predigen. Wer lag 12 Jahre lang gefangen und antwortete, als man ihn loslassen wollte, an der Verspräche nicht mehr zu predigen. Also eine Frau und Kinder zu Hause, du kannst nach Hause gehen, du musst uns nur versprechen, nicht mehr zu predigen. Und John Bunyan sagt, nein, ich will hier bleiben, bis an meinen Augenlidern das Moos wächst. Aber ich muss und will Gottes Evangelium verkündigen, sobald ich frei bin. Das ist John Bunyan, danke. Derselbe Mann, der Christus vorher verfluchte. Sieh, was Gott an ihm getan hat. Gott kann sich an dir verherrlichen. Gott kann die Feinde des Evangeliums bekehren. Gott kann Spötter selig machen. Und wenn du dich auf sein Wort einlässt, wird es dich finden und dich verändern. Die Wahrheit des Evangeliums bewirkt also, dass Gott verherrlicht wird. Und das ist im direkten Gegensatz zu dem Evangelium, das mit dem Gesetz und der Leistung des Menschen vermischt ist. Denn in der Gesetzesreligion wird immer der Mensch verherrlicht. Und ist der Größte, der am längsten beten kann und der am heiligsten ist und am besten ist. Das ist hier nicht so. Ich hoffe, dass Gott und nicht wir selbst durch alles verherrlicht wird, was du und ich für den Herrn tun dürfen. Und es ist immer gefährlich, wenn Gottes Gnade uns findet und sich Gott an mir verherrlicht und ich mich selbst dadurch wichtig mache. Zum Beispiel eine Frau wurde geheilt und nun reist sie durchs ganze Land und erzählt überall von ihrer Heilung. Und alle wollen sie hören und überall wird sie eingeladen und überall wird sie bestaunt und überall klopfen ihr Menschen auf die Schulter und sagen, ich bin so ermutigt durch dein Zeugnis. Und sie genoss es, diese Ehre zu bekommen von den Menschen. und sie wurde wieder krank. Sie vergaß, sich zurückzunehmen und Gott die Ehre zu geben und hat sich mit Gottes Gaben wichtig gemacht. Es gab einen Streit in der Kirchengeschichte zwischen John Wesley und George Whitfield und sie stritten sich über die Frage der Erwählung. Und irgendwann sagte Whitfield, wir lassen jetzt alle Streitgespräche. Das habe ich gestern auch zu den Mormonen gesagt. Ich will mich gar nicht streiten. Sagt ihr mir, was ihr an Jesus habt und ich sage euch, was ihr an Jesus habt. Was ich an Jesus habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer mehr vom Herrn Jesus zu sagen hat, wenn ihr zusätzlich noch was habt. Sie hatten gar nichts zusätzlich. Und Whitfield hat einfach nur gesagt, wir sagen mir nur eins, welche Lehre macht den Menschen klein und Gott groß? Das ist die richtige Lehre, die den Menschen klein macht und wo Gott alle Ehre bekommt. Wenn du in deinen Augen kleiner wirst, wenn du deine Schwachheit und deine Ohnmacht immer mehr erkennen kannst, wenn du erkennen kannst, wie versuchlich du bist, wie du nach eigener Ehre strebst und dann in Jesus Christus deine ganze Hoffnung setzt, das ist das, was dir Halten geben wird. Dann bist nicht mehr du dein Fundament, sondern Christus ist dein Fundament. Wir kommen zu Kapitel 2, Vers 1. Darauf, nach Verlauf von 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Paulus geht also mit Barnabas und Titus nach Jerusalem, und zwar wegen einer Offenbarung und kam dort wieder in Kontakt mit den Aposteln. Warum erzählt Paulus das so ausführlich? Er will zeigen, dass das Evangelium, das er verkündete, ist direkt von Gott. Es war der erste Besuch im Jahr 50 nach Christus und dann erst kam die erste Missionsreise 50 nach Christus. Also zuerst geht er hoch und erklärt, liebe Leute, das ist das Evangelium, das ich unter den Heiden verkündigen will und danach macht er die erste Missionsreise. Und nach dieser ersten Missionsreise wurde der Galaterbrief geschrieben, vor der zweiten Missionsreise, die ungefähr 50 bis 52 nach Christus war. Vers 2. Ich zog hinauf zufolge einer Offenbarung und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige. Im Besonderen aber den Angesehenen, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Paulus erklärt den anderen Aposteln, dass dieses Evangelium von der Gnade Gottes, das werde ich den Heiden predigen. Und die Apostel sagen, das ist richtig und ist in Ordnung. Tu das bitte. Wir sind eins in Christus. Die Apostel haben also die anderen, die mit dem Herrn Jesus unterwegs waren, haben Paulus also völlig anerkannt. Paulus wollte kein Eigenbrüller sein, der sich etwas ausdenkt und er wollte keine Spaltung bringen. Und erklärt hier, das was ich sage, ist von den anderen Aposteln anerkannt. Und jetzt kommt Vers 3, sehr brisant. Auch Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche war, nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Paulus hatte einen Gläubigen aus den Heiden bei sich, der nicht beschnitten war. Das war für die anderen Apostel überhaupt kein Problem. Also ist es in Ordnung. Das sagt der Paulus. Schaut mal, der Titus war auch nicht beschnitten. Den hatte ich dabei gehabt. Niemand hat gesagt, Titus, du musst dich jetzt beschneiden lassen. Also ist es völlig in Ordnung, wenn man sich nicht beschneiden lässt. Und jetzt kommt der Vers 4.
Bei mir steht, er wurde bezwungen. Ja, bei mir auch. Deswegen sind wir irritiert.
Moment. Ja. Wie steht es bei euch?
Er wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Obwohl er ein Grieche ist, wurde er gezwungen,
Moment, aber nicht einmal mein Begleiter Titus, wo er
endlich
war, wurde
bezwungen. Diesmal bitte schon ein
Hotel-Deformant. Aber nicht einmal Titus.
Genau. Das ist.
Ich habe mich da auch.
Gut, danke. Nee, danke. Das ist eine Frage der Übersetzung. Aber es ist jetzt doch gut, wenn man mitliest. Es ist sehr gut, wenn man mitliest, wenn man Fragen stellt. Sehr, sehr gut. Nicht einmal Titus wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Damit ist völlig klar. Guck mal, nicht mal er. Was wollt ihr jetzt eigentlich? Und jetzt sagt er auch, warum das so sein muss. Also Paulus ist da bei diesem Besuch mit dem Titus, der nicht beschnitten war, über ein Minenfeld gelaufen und zwar mit voller Absicht. Vers 4. Es war aber der neben eingeführten falschen Brüder wegen, die neben eingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Jesus Christus haben, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Ein sehr wichtiger Vers. Kennt ihr das? Leute, die auf der Lauer sind und die warten, wie sie dich zu Fall bringen können. Sie warten, bis du einen Fehler machst und den hängen sie an die große Glocke und zeigen dir, wie böse du bist und erzählen allen, wie böse du bist, um dich zum Außenseiter zu machen, um dich fertig zu machen. So ist es in der Politik. Bestimmte Politiker, sie erlauben sich einen Schnitzer, sie werden sofort von allen durch alle Zeitungen gezogen, durch den Kakao gezogen. Das geht gar nicht. So kann es im Familienkreis gehen, dass du plötzlich zum Außenseiter wirst, weil alle auf dich rumhacken. So kann es auf der Arbeit gehen und so passieren die Dinge leider Gottes auch in christlichen Gemeinden. Kann so etwas passieren? Sie hatten es auf Paulus abgesehen. Die Situation war, es waren halt viele Israeliten, die zur Gemeinde gekommen sind, aber natürlich blieben sie Juden. Ja, sie blieben Juden, natürlich waren sie beschnitten und ihre Identität war Juden. Und sie haben auch weiter die Gesetze beobachtet. Und Jakobus hat auch sich an alle Gesetze weiterhin gehalten. Er war dadurch auch ein Zeugnis in ganz Jerusalem. Das Problem war, sie blieben bei ihren gesetzlichen Wesen und haben wirklich geglaubt, okay, es ist also notwendig, dass man beschnitten ist und die Gesetze hält, um ein Christ zu sein. Und sie konnten nicht verstehen am Anfang, dass es möglich ist, allein durch die Gnade unseres Herrn Jesus gerettet zu werden. Also haben sie jetzt gehört, da bekehren sich Leute bei den Heiden, das ist wunderbar. Aber jetzt hören sie, Moment mal, die lassen sich gar nicht beschneiden. Sie halten auch gar nicht die alttestamentlichen Gesetze. Und schon hatten sie Zweifel gehabt, ob das wirkliche Christen sind. Und dann gab es Leute, die waren sehr eifrig für ihre Sache und die haben gedacht, okay, jetzt müssen wir die doch mal genau beobachten und gucken, ob das so richtig ist, wie die das so machen. Und sie wollten eigentlich wieder die Gesetzesfrömmigkeit aufrichten und sagen, ihr müsst euch aber beschneiden lassen. Und hier sagt Paulus, er hat sich von denen förmlich belauert gefühlt. Ja, auch heute gibt es noch, ja, zum Beispiel, wir trinken beim Abendmahl, nehmen wir Wein und wir trinken auch mal zu Hause ein Glas Wein mit meiner Frau und das sagt die Bibel auch, so, die Bibel macht sogar an einer Stelle ermuntert, in Maßen, dass das völlig okay ist und sogar eine gesunde Wirkung hat. Und es gibt aber auch Christen, die gucken, ja, wenn jemand Alkohol trinkt, dann kann er kein Christ sein. Oder Christen, die mal ein Glas Wein genießen, sind vielleicht minderwertige Christen. Man macht das Christentum abhängig von äußeren Dingen. Ja, und die denken vielleicht, weil ich mich jetzt enthalte, bin ich ein besonders guter Christ. Aber Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Und so guckt man immer, bis man an dem anderen was findet, um zu sagen, guck mal, wie falsch der ist und böse ist, um sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Und das wurde mit Paulus hier gemacht. Das haben die falschen Brüder mit ihm versucht. Es gibt also Menschen, die sich angeblich bekehren, aber in Wahrheit bringen sie ihre eigene Unlauterkeit und ihr Karrierestreben mit in die christliche Gemeinde hinein. Sie kommen nur, um Verwirrung anzustiften. Und zu allen Zeiten gibt es so traurige Menschen, deren Bekehrung nur eigentlich eine Verkehrung ist. Sie haben bei der Bekehrung ihr ehrsüchtiges Wesen nicht dahinten gelassen. Sie wollen eine Rolle spielen. Sie wollen Menschen an sich ziehen. Sie treten als lieblose Richter auf und verbreiten einen falschen Geist. Es gibt also in der Christenheit solche, die sich Brüder nennen, die ein äußeres Bekenntnis haben, die dazugehören wollen, aber die nicht echt sind, sondern nur ihre eigenen Machtinteressen verfolgen. Und das Kennzeichen der falschen Brüder ist, wie wir es in Vers 4 sehen, auszukundschaften und dann am Ende dem anderen eins auszuwischen, Kleinigkeit an die große Glocke zu hängen, nur um den anderen fertig zu machen. Und sowas passiert leider auch in der Gemeinde. Man nennt es Machtmissbrauch. Nach wessen Regeln soll alles gehen und laufen? Wer hat das Sagen? Das war auch unter den Jüngern. Die einzige Sünde, die uns im Jüngerkreis benannt ist, war genau das. Wer unter uns ist der Größte und wer hat hier das Sagen? Das war die Sünde, der Herr Jesus redet von seinem Sterben. Die Jünger streiten sich, wer ist der Größte. Und solche falschen Brüder, heißt es hier, sie sind nebeneingeführt. Sie sind also nicht durch die schmale Pforte gegangen. Sie haben nie ihr eigenes Herz erkannt. Sie haben nur eine gewisse Religiosität übernommen und messen alles an Äußerlichkeiten. Sie verwechseln Christentum mit Religion. Sie üben Verzicht, um den Himmel zu gewinnen und meinen, dass der andere den Himmel nicht billiger bekommen kann als sich selber. Aber der muss doch. Natürlich, wenn ich mir zum Beispiel als Frau meine, ich muss mir Röcke anziehen, um in den Himmel zu kommen, dann kann ich es natürlich nicht leiden, wenn eine Frau sich also Hosen anzieht. Ja, das darf sie doch gar nicht. Wieso? Ich muss Röcke anziehen, um in den Himmel zu kommen. Warum darf sie dann Hosen anziehen und kommt auch in den Himmel? Das ist doch ungerecht. Man sieht sein Christentum nur in äußerlichen Gewohnheiten. Es ist nicht mehr Christus der Trost des Herzens. Und jetzt kommt der Vers 5, auch sehr, sehr prägnant und wichtig, denen wir nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbleibe. Es gibt im Leben brenzliche Situationen, wo man Farbe bekennen muss und wo man den Konflikt nicht aus dem Weg gehen darf, wenn es um das Evangelium und unsere Freiheit in Christus geht. Diktaturen funktionieren nur, wenn alle mitmachen. Ja, wenn sowas auch bei Daniel, im Buch Daniel, alle knien sich nieder, knien alle nieder und wer blieb stehen? Die drei Freunde von Daniel, die blieben stehen. Daniel war da gerade abwesend. Also, Feuerofen. Paulus hat den Titus mitgenommen als sein Mitarbeiter am Evangelium. Wahrscheinlich hat er in der Gemeinde in Jerusalem gepredigt, wurde dort begrüßt als Bruder und das hat die falschen Brüder geärgert. Der ist doch nicht beschnitten. Wie kann das sein? Der ist doch nicht richtig gläubig. Der darf doch nicht in die Besprechung rein. Der darf doch nicht in der Versammlung predigen. Ja, Paulus hätte auch sagen können, pass mal auf, mein lieber Titus, wir wollen keinen Stress machen. Wir wollen Frieden halten. Wir wollen keine Unruhe und keine Spaltung. Bleibe einfach lieber dort in Antiochien, halte dich raus, Hauptsache es gibt Frieden. Das wäre ein Sieg gewesen für die Irrlehrer. Die hätten dann sagen können, seht ihr, Paulus war doch auch beschnitten nach Jerusalem gekommen und hat nur Beschnittene mitgebracht. Manchmal ist es gibt Situationen, wo wir deutlich Farbe bekennen müssen, auch wenn es zu Konflikten führt. Und Paulus hat das in dieser Situation getan, um des Evangeliums willen. 90% dessen, was wir kommunizieren, reden wir durch unser Verhalten und durch die Art, wie wir reden. Und dass Paulus einen Unbeschnittenen mitbringt in der Situation, war eine deutliche Ansage. Heißt, das Evangelium gibt Freiheit. Paulus war gerade, er machte keine Kompromisse, wenn es um das Evangelium geht. Ich habe Brüder getroffen, die waren in der DDR Bausoldaten. Am ersten Tag haben sie gleich gesagt, wir wollen am Sonntag in den Gottesdienst gehen, haben sich offen bekannt. Sie wurden von manchen ausgelacht, aber sie hatten die Erlaubnis, zum Gottesdienst zu gehen, sofort bekommen. Manche fingen 3 Wochen später an, aber ich will auch zum Gottesdienst, denen wurde das sofort abgelehnt. Der hat Farbe bekannt, dem ist es ernst, du hast geschwiegen, du nein. Gleich Farbe bekennen. Man kann zum Beispiel vor dem Essen kurz das Haupt neigen zum Gebet, da bist du ein Zeugnis. Erik Little rannte am Sonntag nicht bei den Olympischen Spielen, obwohl er dort einen Platz hätte. Es war eine klare Ansage zur Ehre Gottes und Gott hat ihn dafür gesegnet. Gehe einen geraden Weg und du wirst geachtet werden. Das kannst du nur, wenn du vor Gott lebst. Luther sollte im Reichstag zu Worms seine Schriften widerrufen. Wenn er es getan hätte, hätte es keine Reformation gegeben. Durch unser Verhalten bleibt die Wahrheit des Evangeliums bestehen. Und Paulus war nicht bereit, sich diesen falschen Lehrern zu unterwerfen, Kompromisse zu machen und zu sagen, um des Friedens willen, Titus bleibt draußen. Nein, er hat sich ihnen nicht unterworfen. Er ist gerade durchgegangen und hat gesagt, dieser Titus ist genauso gerettet durch das Blut des Herrn Jesus, ein vollwertiger Christ, wie alle, die hier beschnitten sind und die jüdischen Feiertage achten. Er vielleicht noch viel mehr. Er war ganz gerade, wenn es um das Evangelium ging. Und das hat ihm hier geholfen. Er war letztlich ein vielen Gemeinden zum Segen geworden und ist uns bis heute noch zum Segen. Und gestern hatte ich erst wieder ein Gespräch gehabt mit meinem Bruder, auch über die katholische Kirche. Und ich habe ihn daran erinnert, dass Marie Durand in Thurn dort in einem Turm in Frankreich über 30 bis 40 Jahre gefangen war und lieber gefangen war am Turm, als eine katholische Messe zu besuchen, weil es eine Verleugnung des Evangeliums gewesen wäre. Vers 5. Von denen aber, die in Ansehen standen, was irgend sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott nimmt keines Menschen Person an, denn mir haben die Angesehenen nichts hinzugefügt. Paulus ging also in Jerusalem, bezeugte die Freiheit in Christus. Die Apostel haben ihn anerkannt. Sie haben nicht gesagt, aber Paulus, das fehlt dir noch und ihr müsst euch noch beschneiden lassen. Nein, sie haben das Evangelium, wie Paulus es gepredigt hat, völlig akzeptiert. Und jetzt sagt Paulus zu den Galatern, schaut mal, das Evangelium, das ich euch jetzt predige, es ist nicht meine Erfindung. Es ist der gemeinsame Glaube aller Apostel. Ihr seid gerade dabei, euch vom gemeinsamen Glauben aller Apostel zu entfernen und euch von Christus zu trennen. Im Vers 7. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, wie Petrus das der Beschneidung. Die Apostel haben gesehen, von Gott her, dem Paulus wurde das Evangelium für die Heiden anvertraut. Und es ist schön, wenn du auch einen Blick bekommst, von Gott her, was dich weiterbringt im Glauben. Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben ist, wie komme ich mehr in Verbindung mit dem Herrn Jesus, wie kann ich ein fruchtbares Werkzeug sein? Wenn diese Frage geklärt ist, wenn du nach dem Reich Gottes zuerst trachtest, wird Gott für alles andere in deinem Leben sorgen. Gott ist doch für dich da. Trachte nach dem Reich Gottes, dann wird Gott für alle anderen Dinge sorgen. Und das ist das Allerwichtigste, dass du erkennst, was bringt dich weiter im Glauben, was hält dich ab im Glauben, was bremst dich aus im Glauben. Dass du ein Werkzeug wirst, mit dem Gott anderen, durch das Gott mit anderen Menschen dienen kann. Dass du jemand wirst, dem Gott etwas anvertrauen kann. Und wenn du das tust, dann wirst du sehen, wie Gott dich auch gebrauchen wird und Gott sich in dir verherrlichen wird. Gerade dem Zerbrochenen kann Gott geistliche Güter anvertrauen. Vers 8. Denn der, der in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt. Es geht hier darum, dass Gott gewirkt hat. Und es ist das Herrliche, wenn man erkennt, dass Gott sich durch dich wirkt. Dann hast du die Bestimmung deines Lebens gefunden, wenn du ein Werkzeug bist in seiner Hand. Dazu hat Gott dich hier gemacht. Und das sehen wir. Es war eben nicht der Petrus. Es war eben nicht der Paulus, der Gemeinde gegründet hat. Es war der Herr, der durch sie wirkte. Bin ich ein brauchbares Werkzeug für Gott? Petrus wurde ein brauchbares Werkzeug für Gott, nachdem er zerbrochen war, vom eigenen Versagen überführt war. Paulus wurde über viele Jahre in der Stille zugerüstet und wurde ein brauchbares Werkzeug für Gott. Und es gibt Christen, die störrisch ihre eigenen Wege gehen, die nie ihr Herz erkennen, die sich in Hektik und Arbeit verlieren, an sich lauter gute, edle Sachen machen und dennoch unbrauchbar sind. Weil sie sich nie in der Stille vor Gott ihr Herz erkennen, nicht in einer beständigen Buße leben, nicht fragen, Herr, was ist dein Weg, ihre Prioritäten nicht richtig ordnen. Wir brauchen Gläubige, die brauchbar sind, die vor Gott stehen, die ein Leben in der Stille führen und ihr eigenes Herz durchleuchten lassen und sich vom Herrn führen lassen. Das sind brauchbare Werkzeuge, durch die Gott wirken kann. Vers 9. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, damit wir unter den Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Gott hat hier eine wunderbare Einheit bewirkt. Durch die erkannte Gnade kann ich erkennen, dass der Bruder oder die Schwester von Gott begabt ist. Folge dem Herrn Jesus nach. Fange an, Gott zu suchen. Und du wirst, fange an, Wahrheit zu suchen. Und dann wirst du erkennen, dass Menschen genau die gleichen Wahrheiten gefunden haben, entdeckt haben, wie du sie entdecken durftest. Und das ist eine Einheit, die man dann erfährt, die mit nichts anderem zu vergleichen ist. Einheit kommt da, wo man durch Gottes Wort den Herrn Jesus sucht. Und es ist schön, wenn man sich als Brüder erkennt, mit einem gemeinsamen Herrn, vielleicht mit unterschiedlichen Aufgaben, aber gemeinsamen Herrn. Und hier werden die praktisch Leiter der Gemeinde als Säulen bezeichnen. Säulen, was tun Säulen? Säulen sind nicht dafür da, dass man sie bewundert. Säulen sind dafür da, dass sie tragen, dass sie standhaft sind. Und das ist etwas Schönes. Lass dich zu einer Säule machen, die tragfähig ist, die schwierige Charaktere mit durchträgt, geduldig ist und doch immer wieder die Gnade Gottes bezeugt. Und so ist es schön, wenn man auch andere Gaben achten, erkennen kann und zu einer Säule wird, die trägt. Vers 10. Nur, dass wir der Armen eingedenk wären, dessen ich mich auch befleißigt habe zu tun. Das war den Jerusalemer Aposteln wichtig. Bitte denkt an die Armen. Und Paulus hat in den Heidengemeinden Geld gesammelt für die Armen in Jerusalem. Und dann waren die in Jerusalem, die mussten plötzlich Geld annehmen, weil sie es dringend brauchten von den Heiden, die sie vorher verachtet hatten, weil sie nicht beschnitten waren. Und so hat Gott wieder eine Hungersnot geschenkt zum Segen für die Heiden, die endlich geben konnten, und zum Segen für die Jerusalemer Gläubige, die Empfangene sein durften und sie sehen mussten, dass Gott sie durch diese Heiden versorgt hat. Gott macht keine Fehler. Selbst eine Hungersnot ist in seiner Hand. Jetzt kommt eine sehr spannende Geschichte ab Vers 11. Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war oder weil Klage über ihn war, sagen auch andere Übersetzungen. Also Paulus war in Jerusalem und jetzt dachte Petrus sich, okay, jetzt gehe ich mal nach Antiochien und besuche mal dort die Gemeinde, die aus den Heiden entstanden ist. Mal statte denen mal einen Besuch ab, will ich mir jetzt mal angucken. Sehr, sehr schön. Petrus wird ja von der katholischen Kirche gerne als unfehlbarer Papst dargestellt und wir sehen jetzt hier, dem ist nicht so. Auch Petrus sündigte, auch nach seiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist sündigte Petrus noch. Wir sind alle schwach, auch große Gottesmänner können fehlen, auch große Gottesmänner machen Fehltritte. Ich habe jetzt eine Predigt gehört über das Vaterunser und da steht, und der Prediger hat gesagt, dass wenn Gott mich nicht hält, also der reifste Gläubige, der am meisten verbunden ist mit den Herrn, wenn Gott ihn nicht hält, kann er der kleinsten Versuchung nicht widerstehen. Und der jüngste Gläubige, wenn Gott ihn hält, kann jeder Versuchung widerstehen, wenn Gott ihn hält. Alles kommt darauf an, dass wir mit dem Herrn verbunden sind und dass der Herr Jesus uns hält. Und hier war, in einer Situation, war Petrus gefallen. Paulus merkt dann diesen Schwindel, in dem sich Petrus verstricken ließ, und um Schaden abzuwenden, tadelt er ihn öffentlich. Das werden wir noch sehen. Aber hier heißt es eben, ich widerstand ihm ins Angesicht. In Vers 11, tue das auch. Wenn du merkst, dass die Verkündigung des Evangeliums verdreht wird, stehe auf und sage, nein, es ist falsch. Es gibt Situationen, wo Widerstand Pflicht ist, und es gibt Situationen, wo Männer und Frauen aufstehen müssen und Nein sagen müssen. Es gibt verschiedene Dinge, wo wir rausgehen müssen. Ja, es gibt Theaterstücke, wo man nicht hingehen darf. Es gibt einfach Schmutz und Dreck, da haben wir nichts zu suchen. Da ist gut aufzustehen und zu sagen, nein, hier ist etwas falsch. Das ist nicht richtig so. Und das sind doch die Menschen, die geachtet werden. Und Petrus und Paulus hatte diesen Mut, den Petrus, der als Leiter angesehen wurde, direkt zu widerstehen und zu sagen, Petrus, nein, halt, stopp. Ab Vers 12 wird es begründet. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kam, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Das war damals also die große Frage, das hatte ich schon erklärt, ob man sich als Heide beschneiden lassen und die alttestamentlichen Gesetze halten muss. Und diese Frage drohte die damalige Christenheit zu spalten. Es gab zwei Lager. Es gab das Lager, die eher mit Paulus waren. Jesus hat uns gerettet und befreit und wir wollen ihm nachfolgen, aber wir müssen diese alttestamentlichen Gesetze nicht halten. Und es gab das Lager von den strengen Judenchristen, die gesagt haben, nein, ohne Beschneidung und alttestamentliche Feiertage geht gar nicht. Könnt ihr nicht wirklich Christen sein? Ja, und Petrus wurde ja direkt von Gott angeleitet, hat eine direkte Offenbarung. Gott musste ihm drei Visionen geben, damit er betreiben ist zusammen. Jetzt geht er nach Antiochien und hat mit den Heiden Christen Tischgemeinschaft. Ach schön, wir essen jetzt also alle Gemeindeessen, Petrus kommt zu uns, wir sind alle nicht beschnitten, wir freuen uns. Petrus, schön, dass du bei uns bist. Und jetzt kommen einmal Christen aus dem anderen Lager und zu uns sagen Hallo und sehen, wie Petrus mit uns ist. Naja, dann der Petrus tut dann so, ach ja, ich habe mich ja nur zu euch gesetzt und der Teller ist vielleicht gar nicht meine. Und dann steht er schön auf und begrüßt ihn und tut sich dann heimlich so, mit einmal ist er weg. Und Barnabas sieht das und sagt, ja, ich will ja auch keinen Stress und keinen Streit mit denen, wir wollen ja Einheit, bloß uns nicht mit denen verkrachen und tut auch so, lalala und alles gut und hallo liebe Brüder, schön, dass ihr da seid und weg. Und wir sitzen da, schämt sich der Petrus jetzt für uns? Er schämt sich, sonst wäre er nicht abgehauen, der hat jetzt Angst. Er schämt sich für uns, sind wir jetzt Christen zweiter Klasse, weil wir nicht beschnitten sind? So hat er uns behandelt. Also sage ich, Paulus, hier stimmt was nicht, guck mal, was uns begegnet ist. Paulus hört diese Klage und sagt, Petrus, nein, das darfst du nicht tun. Das geht gar nicht. Und das ist schön, dass Paulus da eingreift und sich traut, in Petrus dafür zur Rede zu stellen. Also Petrus hat das nur getan, um sein Ansehen nicht zu verlieren. Aber er hat letztlich durch seine Tat, durch sein Tun, seine Überzeugung verleugnet. Er hatte die Überzeugung, dass man mit heiden Christen essen darf, das hat ihm Gott auch offenbart. Und mit einmal windet er sich heraus und tut so, als ob man das nicht darf. Oder als ob das schwierig ist oder grenzwertig ist. Er hat durch sein Tun, weil er falschen Frieden wollte, seine Überzeugung verraten und das Evangelium verleugnet und sein Verhalten war nicht ehrlich. Scheinbar eine harmlose Situation, in Wirklichkeit war das eine Bombe. Und wir sehen wieder, wie uns Menschenfurcht, kluge Berechnung, Besorgnis um den Verlust unserer Anerkennung von dem einfältigen Stehen vor Gott abhalten kann und uns von Blicken auf den Herrn wegbringen kann. Dass wir nicht ganz ehrlich bleiben, und es ist wichtig, dass wir ganz ehrlich bleiben, auch in unserem Verhalten, in unserem Tun, dass wir nichts tun, was gegen unsere Überzeugung ist. Dass wir an der Stelle sagen, stopp, das ist gegen meine Überzeugung. Natürlich bin ich hier und esse mit Heidenchristen, würde Petrus antworten müssen. Habt ihr ein Problem? Er hätte es sagen können. Auch Männer voll Heiligen Geistes sehen, wir können in Sünden geraten, können in Fehler geraten, können mehr besorgt sein um die Anerkennung der Menschen als um die Anerkennung bei Gott. Auch wenn solche eine führende Stellung im Reich Gottes einnehmen, können sie straucheln. Auch wenn sie Tausende zum Herrn geführt haben und großes Ansehen haben, sichert sie das nicht vor hineingeratenen Irrtümer und Irrwege. Wir sehen in Amerika, da gab es gute Buchautoren, Joshua Harris, sehr gute Bücher geschrieben, große Gemeinden geführt, sehr, sehr gut und er hat alle seine Überzeugungen wieder verleugnet. Man ist nicht gefeilt, wir brauchen die Gnade Gottes. Es ist sehr schön, wenn man eine Rücksichtnahme hat und wenn man nachgiebig sein kann, wenn man nicht hier und nur ich, das ist auch wieder falsch. Das wollen wir auch sein, rücksichtsvoll und Nachgiebigkeit. Aber Nachgiebigkeit darf nicht zur Schwachheit führen, ich meine in dem Sinne zur Schwachheit meiner Überzeugungen führen. Und Rücksichtnahme darf nicht zur Verleugnung der Wahrheit sein. Das ist vom Übel. Klar, wenn ich soll zum Beispiel Rücksicht nehmen auf meine Frau, ich soll Rücksicht nehmen auf meine Kinder. Und wenn wir uns streiten um den Urlaub, ist es vielleicht von Gott her richtig, dass ich nachgebe. Es geht ja hier nicht um eine geistliche Wahrheit. Wenn es aber um geistliche Wahrheit geht, um das Evangelium geht, da müssen wir unnachgiebig sein. Und das müssen wir sehr schön unterscheiden zwischen persönlich nachgiebig um des Evangeliums willen unnachgiebig. Es gibt ein Lied, da sagt die Textschreiberin, lass mich ein Lamm sein, wenn es um meine Sache geht. Aber lass mich ein Löwe sein, wenn es um deine Sache geht. Es war also Klage über den Apostel Paulus gekommen, über Petrus gekommen, Verzeihung. Das konnte auch nicht anders sein. Die sich zurückgesetzt gefühlt haben in Antiochien, denen war das Benehmen des Petrus unverständlich. Und die Zahl der Menschen, welche durch die innere Unlauterkeit des Apostels durchschauten, wird nicht klein gewesen sein. Petrus wollte eigentlich sein Ansehen befestigen, aber hat es eigentlich durch sein Verhalten komplett das Gegenteil bewirkt. Er hat sein Ansehen komplett untergraben und hat das Vertrauen der heiligen Christen komplett verloren. Und das wiederholt sich. Ja, wenn ich nicht der Wahrheit gemäß wandle und Ehre bei Menschen suche, werde ich am Ende alles nur verlieren. Wenn ich Gottes Wahrheit suche, werde ich alles gewinnen. Gott ist es nämlich, der uns das Vertrauen anderer schenkt. Und Gott tut das, wenn wir in Einfalt und Lauterkeit ihm nachfolgen. Wenn ich der Wahrheit folge, werden das Menschen erkennen und zu uns Vertrauen fassen. Und das war das eine. Der Fehltritt von Petrus hatte die Folge, er hat das Vertrauen bei den heiligen Christen verloren. Eigentlich eine furchtbare Sache. Ja, wenn dann die heiligen Christen sagen, mit den Jerusalemer wollen wir nichts zu tun haben. Und noch schlimmer war die Wirkung seines Beispiels aufs andere. Er zog nämlich andere mit in seine Bahn hinein. Das sehen wir in Vers 13. Da heißt es, mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen worden ist. Er zog viele mit in seine falsche Bahn hinein. Und das ist nämlich die Gefahr. Je höher die Stellung eines Christen innerhalb der Gemeinde ist, desto größer ist seine Verantwortung, weil viele auf sein Beispiel sehen. Sogar Barnabas, ja, von ihm wird explizit bezeugt, ein Mann voll Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte, sogar der hat mitgemacht bei dem ganzen Schwindel. Und viele andere auch. Das ist dann wie eine ungesunde Gruppendynamik. Petrus fängt an und alle machen mit. Der muss es ja wissen, der ist doch ein Mann Gottes, also mache ich es ihm nach. Nein, ich stehe vor Gott. Hey, was du machst, ist falsch. Und wir können noch lesen Vers 14. Da heißt es, als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas, also zu Petrus vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nation lebst und nicht wie die Juden, was zwingst du die Nation jüdisch zu leben? Und das ist jetzt was sehr, sehr Schönes wieder bei Petrus. Er fällt, aber er lässt sich zurechtbringen. Und er lässt sich vom Apostel Paulus etwas sagen. Und er tut Buße. Und das macht den großen Gottesmann so sympathisch, dass er bereit ist, zu hören und Buße zu tun. Und deswegen ist er auch ein Mann Gottes. Nicht, weil er unfehlbar ist, sondern weil bei ihm eine Bereitschaft ist, Buße zu tun. In der Gemeinde wohnt der Herr Jesus und der Heilige Geist wirkt. Und der Heilige Geist straft immer, wenn jemand den rechten Weg verlässt. Und das tut er im Herzen und im Gewissen. Das tut er durch andere Brüder, die seine Werkzeuge sind. Und so ist es auch hier. Und das Werkzeug, das der Herr benutzt, um den strauchelnden Petrus zurechtzuhelfen, war der Apostel Paulus. Und er hat nicht heimlich geredet. Apostel Paulus geht also nicht jetzt zu den Antiochern und sagt, ich verstehe euch, also den Petrus da, ja. Der tut immer ganz groß, der habe ich schon lange durchschaut und der will sonst noch was sein in Jerusalem und spielt sich auf und bläht sich auf mit seinen Heilungen. Jetzt habt ihr gesehen, was das für einer ist. Den könnt ihr völlig vergessen, komm, wir machen unser eigenes Ding. Hat Paulus nicht gemacht. Er hat nicht hinter dem Rücken andere gegen Petrus aufgewiegelt, hat nicht Briefe geschrieben, wie böse Petrus ist. Nein. Er geht direkt hin und tritt ihm offen entgegen. In der Gegenwart anderer Christen, also Petrus hat öffentlich gesündigt und deswegen war es auch notwendig, ihn noch öffentlich zurechtzuweisen, damit die Wahrheit Gottes in der Öffentlichkeit bestehen bleibt. Klar, ja, wenn an mir jemand persönlich sündigt, dann muss ich nicht der ganzen Gemeinde, vor der ganzen Gemeinde ihn zurechtweisen und bloßstellen. Das soll man nicht tun, ja, aber wenn jemand öffentlich etwas, das Evangelium verleugnet, dann kann man doch öffentlich sagen, Moment mal, mein Freund, was du tust, ist falsch. Er trat ihm offen entgegen. Welch ein Augenblick mag das gewesen sein, als ein Knecht Gottes, der Bußprediger des anderen wurde, vor der Christengemeinde. Und hier sehen wir eigentlich die Größe und Echtheit von Petrus. Größer als die Wundermacht, mit denen er den Lahmen heilt und einen Toten auferweckte, ist seine Demut, wo er sich etwas sagen ließ. Wie weit Petrus davon entfernt war, dem Paulus diese öffentliche Rüge nachzutragen. Ja, später kommt er noch. Der hat mir das angetan, mich öffentlich da zur Rede gestellt, dem werde ich es zeigen. Da war nichts im Herzen von Petrus, gar keine Bitterkeit. Später empfiehlt er in seinen Briefen, sagt er uns, seht mal die Briefe vom Apostel Paulus. Ja, er beugt sich, er nimmt das komplett an. Er ist Petrus dankbar für sein Zurechtkommen, ja? Das ist klar, ja, wenn ich jetzt Dinge mache, ja, zum Beispiel, ich habe hier einen Fleck auf dem Gesicht und laufe so auf Arbeit, dann bin ich doch froh, wenn irgendjemand mir sagt, Carsten, du hast hier einen Fleck auf dem Gesicht, mach den mal weg und nicht, wenn alle sich hinter meinem Rücken lustig machen. Es ist gut, wenn man Dinge besagt bekommt, die einem weiterhelfen. Ich brauche den Bruder, der mich zurechtbringt und der mich von manchen Dingen dann bewahren kann. Deswegen sind wir hier auch zusammen, weil wir in einer Welt leben, die unter der Sünde ist und wo wir uns gegenseitig brauchen, um uns zu stärken im Glauben. Und vielleicht doch mal das eine oder andere Frage zu stellen und zu sagen, hey, ist das so richtig, wie du lebst? Gott macht also aus diesem Tetra des Petrus etwas sehr, sehr Schönes. Das Evangelium trat noch klarer am Ende hervor. Paulus konnte das jetzt den Galatern bringen als Beweis dafür, dass sie sich nicht beschneiden lassen müssen. Und wir sehen, wie sich Petrus öffentlich demütigen kann. Und es ist einfach nur herrlich. Aus so einer schlimmen Situation, Gott macht etwas Herrliches zur Stärkung seiner Gemeinde, zur Auferbauung der Gläubigen. Und so sehen wir, Gott kann auch etwas aus deinem Leben machen. Was Paulus jetzt weiter sagt, den Petrus, und das werden wir dann beim nächsten Mal weiterhören, mit Gottes Gnade. Und so wollen wir uns jetzt zurüsten lassen, durch Gottes Gnade auch Werkzeuge zu sein für unseren Herrn Jesus. Amen. Und noch aufstehen und gemeinsam beten.
Ja, da wo auch krumme Wege gegangen sind, kannst du es gerade machen, so wie bei Petrus. Hast alles zu seinem Besten verwendet, zum Besten deiner Gemeinden. Da wo er das Evangelium verleugnet hat, musste am Ende alles noch herrlicher sein. Danke dafür, Herr. Danke, dass du unsere krummen Wege gerade machen kannst. Danke, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Danke, dass du mit uns gehst. Hilf, dass wir brauchbare Werkzeuge sein können für dich. Dass wir den Mund aufbekommen, wo wir ihn aufmachen müssen. Dass wir uns von hier weiter zurüsten lassen, auch als Gemeinde. Und dass wir noch mehr Frucht bringen können. Danke für deine Gnade, danke für deinen Segen, danke für die Gemeinschaft und dein wunderbares Wort, lieber Herr. Amen.
Amen.
Amen. Gut, sind alle noch zum Essen herzlich eingeladen. Rosi, dem Herrn Jesus anbefohlen.
Carsten?
Ja?
Bleibt das nächsten Sonntag
dabei? Ja, ja.